Hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unserem Chefcoach Dino Topmöller vor dem ersten Heimspiel im Jahr 2025 gegen den SC Freiburg. Morgen im Deutsche Bank Park, 20:30 geht's los. Die Partie wird live auf Sky übertragen und im Audiokommentar bei meinen Kollegen von Eintracht FM. Und für alle Kurzentschlossenen, es gibt noch einige Restkarten für unser erstes Heimspiel. Gleichzeitig auch das letzte Hinrundenspiel der laufenden Saison. Also der Blick in den Online-Ticket-Shop lohnt sich und aller Voraussicht nach werden wir morgen Abend auch die Tageskassen öffnen. Also wir freuen uns auf eine tolle Atmosphäre morgen Abend bei unserem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Geleitet wird die Partie von Sven Jablonski. Das noch zur letzten Info von mir vor dieser PK. Dino, wie sieht's personell aus?
Ja gut, Tuta ist wieder im Training oder war ja jetzt auch schon mit einem Teileinsatz aktiv, ist mit Sicherheit auch eine Option für die Startelf. Die Jungs haben sich gut präsentiert, Siege tun immer gut, auch für das Gemüt, und wir hatten jetzt einen sehr guten Start mit dem Ergebnis in St. Pauli in das Jahr 2025 und wollen natürlich dann auch jetzt einen sehr guten Start hier zu Hause haben vor eigenem Publikum, wollen unbedingt 3 Punkte, weil das gleichbedeutend wäre mit der historisch besten Hinrunde aller Zeiten bei Eintracht Frankfurt, und das ist schon auch noch ein großer Ansporn für mich und auch für meine Mannschaft.
Gut, dann starten wir die Fragerunde. Christopher Michel von den Fußballnews.
Ja, hallo Dino. Dann angeknüpft an diese historische Möglichkeit. Hast du manchmal das Gefühl, dass das durch diese etwas schwächeren Ergebnisse im alten Jahr ein bisschen ja in Vergessenheit geraten ist, was diese Mannschaft eigentlich leistet, weil man ja schon, das geht ja immer recht schnell in Frankfurt in die eine wie in die andere Richtung. Also was bedeutet das für dich denn auch persönlich, wenn ihr das wirklich schaffen solltet?
Ja, es ist schon schön, wenn man eine Benchmark setzen kann, weil den Verein, den gibt es ja schon ein paar Jahre. Und von daher ist es aber dann trotzdem auch am Ende erstmal auch nur eine Randnotiz, dass das so vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Das ist aber auch völlig normal. Das können wir schon richtig einschätzen, weil es eben immer um die Aktualität ging und geht. Und das war eben im Dezember dann nicht mehr ganz so gut wie davor. Das ist ja auch ein Fakt und den brauchen wir auch nicht zu verstecken. Trotzdem muss man immer das große Ganze sehen. Und da sind wir, glaube ich, schon in der Saison sehr, sehr gut unterwegs und wollen das eben morgen einfach mit einem guten Spiel, mit einem guten Ergebnis dann auch erstmal veredeln. Aber auch dann geht unsere Saison weiter, dann hört sie nicht auf und dann wollen wir auch da, haben wir ein weiteres Heimspiel dann in der Woche, Schritt für Schritt, aber es geht immer weiter.
Peppi Schmidt vom Wiesbadener Kurier.
Guten Tag zusammen. Erstmal Hallo. Die grundsätzliche Frage, wie viel Mamusch-Fragen dürfen heute gestellt werden?
Ich habe gedacht, das Thema gebe ich heute nochmal an Bartosz. Also Bartosz entscheidet heute, wann er da...
Gut, dann beeile ich mich mal mit der ersten Frage.
Mache eine von zwei, bitte.
Gut. Ich gehe davon aus, dass er morgen dabei ist und dementsprechend spielt. Also es hat sich nichts verändert. Das Richtig. War die Information, ja. Die wir haben. Und euer Deal gilt immer noch?
Unser Deal gilt immer noch. Bin mit Omar immer im Austausch und macht heute auch wieder einen guten Eindruck, eine gute Aktivität gehabt im Training, so wie die Jungs auch. Und wir freuen uns, dass er morgen wieder in der Startelf steht.
Nummer 2 von 2. Bitte, Dennis Bayer von Sky.
Ein Privileg jetzt, dass er die Frage bekommt.
Ich blicke mal ein bisschen nach vorne. Wenn es denn so kommen sollte, dass er geht, wünsche dir dann einen Stürmer, der ein ähnliches Profil mitbringt? Oder denkt ihr auch drüber nach, da dann generell an der Zusammensetzung, was die Stürmer angeht, was zu ändern?
Deine Frage startet mit einem entscheidenden Wort und das ist wenn. Und von daher werde ich dir jetzt auf diese Frage keine Antwort geben, weil Omar ist da, er spielt morgen und ist ja nicht ausgeschlossen, dass er hier bleibt. Ne? Also von daher ist unser Spieler, wir sind froh, dass er da ist, wir sind froh, dass er morgen wieder uns helfen wird mit einem guten Spiel.
Moritz Kreidinger vom Kicker.
Hallo zusammen. Dino, meine Frage startet nicht mit einem Wenn. Da Tuta ja wieder ein Kandidat für die Startelf ist, wie du ja gerade gesagt hast, gibt es da bei dir Überlegungen, gerade wegen diesen starken Offensivspielern Grifo und Doan beim SC Freiburg vielleicht auf eine klassische Viererkette zu gehen, um mit Arthur Theat und Rasmus Christensen wirklich defensiv starke Spieler auf diesen Außenpositionen zu haben? daran anknüpfend, Nene Brown, siehst du ihn vielleicht in seiner aktuellen Verfassung, so weit wie er jetzt ist, also jetzt nicht körperlich, sondern in seinem ganzen Level, vielleicht eher auf einer offensiveren Position, wenn du Viererkette spielst, auf dieser vorderen Flügelposition, weil man ja doch immer mal wieder in Spielen merkt, dass er seine Stärken wirklich in der Offensive hat und vielleicht als Schienenspieler manchmal noch überlaufen wird oder im Stellungsspiel dann, dass ihm da im Rücken vielleicht einer entläuft. Also diese zwei Fragen.
Also ich glaube, dass man das grundsätzlich so pauschal nicht sagen kann. Ich glaube, dass er definitiv ein Spieler ist, der für uns auch in der Viererkette verteidigen kann. Es kommt dann immer ein bisschen drauf an, was hat der Gegenspieler für ein Profil, was ist grundsätzlich so die Spielidee des Gegners. Auch jetzt im Hinblick auf das Spiel morgen lassen wir uns das natürlich offen, ob wir sagen, verteidigen dann mit 5 oder vielleicht auch mit 4. Die Frage ist, Freiburg spielt auch wieder viele Flanken, verteidigst du mit einer Viererkette, hast du vielleicht die Spielverlagerung ein bisschen besser im Griff, verteidigst du mit 5, hast du vielleicht dann die Flanken ein bisschen mehr, weil du einen Spieler mehr in der Box hast, vor allem, weil sie auch viel Inswinger-Flanken spielen mit Doan und auch mit Grifo, die fußverkehrt auf den Flügeln spielen, die immer wieder auch Bälle dann Richtung zweiten Pfosten heben, so dann natürlich eine bessere Besetzung am zweiten Pfosten, wenn du mit 5 spielst, hast die Spielverlagerung vielleicht mehr im Griff. Von daher ist es halt die Frage, die wir uns stellen müssen im Trainerteam. Was wollen wir? Wie wollen wir das verteidigen? Wie ist die konkrete Herangehensweise? Und dann gehen wir auf das Personal erst ein.
Sonja Pahl von Hitradio FFH.
Das war dann so die Detailfrage dazu. Ich würde es etwas oberflächlicher vielleicht formulieren. Inwieweit machst du dir Gedanken um die Verfassung deiner Defensive? Wir haben ja auch gegen St. Pauli gesehen, da wurde es ja dann auch ein bisschen wackeliger. Ist Tuta dann quasi der Stabilisator, der das Ganze wieder in die Balance bringen kann? Fragezeichen.
Zwei Punkte habe ich. Zum ersten, Tuta ist mit Sicherheit ein Spieler, der uns Stabilität gibt. Als er dann in Lyon raus ist in der Halbzeit, dann haben wir auch da 2 Gegentor bekommen und haben das ein oder andere Gegentor zu viel bekommen. Ich finde, wir müssen immer die Leistung und auch das Ergebnis trotzdem, natürlich auch wenn das meistens sehr eng miteinander zusammenhängt, trotzdem irgendwo so ein bisschen differenzierter sehen. Wir haben gegen Augsburg und gegen Mainz haben wir echt gut verteidigt und kriegen halt 5 Gegentore. Jetzt gegen St. Pauli haben wir nicht so gut verteidigt wie davor, kriegen aber keins. So, deswegen mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen um unsere defensive Stabilität, sondern es geht einfach darum, dass wir im Kollektiv dann versuchen, einfach die Räume besser zu schließen, in die der Gegner dann auch spielen will. Das haben wir dann gegen St. Pauli dann hinten raus nicht mehr so geschafft. Das fängt dann auch vorne bei den beiden Spitzen an, dass die dann einfach auch mit nach hinten schließen müssen. Weil wenn die Stürmer nicht mitmachen, dann ist die 6 frei. Wenn die 6 frei ist, muss einer von uns aus dem Zentrum raus. Dann geht die rote Zone auf. Und wenn die aufgeht, dann kann der Gegner, dann zieht unsere Kette sich wieder zusammen. Dann gehen die Flügel auf. Das ist ja dann so eine Kettenreaktion, die eben dann folgt. Und unser Offensivspiel fängt auch hinten an mit unseren Innenverteidigern. Und genauso ist es auch das Defensivspiel, das fängt vorne an mit den beiden Spitzen, dass sie sich dann eben 90 Minuten einbringen müssen, einfach um dann auch den Gegner weiter weg vom Tor zu halten. Aber was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, ist, dass wir unsere Überlegenheit und unsere Torchancen einfach noch konsequenter nutzen müssen. Und dann haben wir auch gar nicht die Situation, dass wir hinten raus dann nochmal die letzten 10 Minuten, letzte Viertelstunde dann vielleicht nochmal so viele Sachen verteidigen müssen, so viele Flanken, wo du immer das Gefühl hast, es könnte schon noch was passieren. Da musst du so ein Spiel eben auch einfach früher zumachen. Und das war auf jeden Fall ein positiver Aspekt aus dem Spiel, den wir mitnehmen, dass wir uns gegen eine Mannschaft, die zweitbeste Defensive der Liga hat, dass wir uns viele Situationen rausgespielt haben und da einfach mal mindestens 3-4 Tore schießen müssen. Und dann kann St. Pauli auch gerne 2 schießen, dann gewinnen wir das Spiel trotzdem. Und so zitterst du natürlich dann hinten raus und haben wir auch dann das Quäntchen auf unserer Seite gehabt, ganz klar.
Christopher Michel.
Dino, zur Defensive nochmal. Jetzt kommt Tuta zurück und bislang hast du die Frage Collins oder Christensen mit beiden immer wieder beantwortet. Aber wenn Tuta zurückkommt, könnte ich mir gut vorstellen, dass er wieder das Pärchen mit Koch bildet und dann könnte vielleicht auch die Frage kommen, Christensen oder Collins. Ist das so ein bisschen auch eine Frage, vor der du bislang bewusst damit auch ein bisschen weggegangen ist, weil die ja nicht einfach zu beantworten ist. Christensen als Powerpaket oder Collins halt so als Durchstarter, wie man das spielen lässt? Oder siehst du auch bei einer Tuta-Rückkehr wieder die Möglichkeit, mit beiden zu agieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Bis jetzt gab es die Situation noch nicht so oft, weil als Rasmus ausgefallen ist, ist dann so ein bisschen der Stern von Namdi aufgegangen. Dann, als beide dann fit waren, hat sich Tuta verletzt. Und jetzt ist es so, dass Tuta langsam wieder in der Lage ist, dann auch in der Startelf zu stehen und auch über 90 Minuten. Am Ende kommt es auf die Performance drauf an von den Jungs, auf die Leistung, was sie für einen Impact dann auch auf unser Spiel haben. Und dann, wenn alle drei so gut ihre Leistung auf den Platz bringen, dann ist es auch eine Möglichkeit, mit Tuta auf einer Sechserposition zu spielen. Es geht für uns immer darum, in jedem Spiel die bestmöglichen Spieler zu finden, die einfach für unser Spiel, was wir für eine Idee haben, plus dann auch immer dann auch ganz gut auf die Idee des Gegners passt, dass wir das auf den Platz bringen. Und von daher stellt sich für mich die Frage nicht, ob Rasmus oder Namdi, weil am Ende haben wir jetzt sowieso erstmal nur englische Wochen. Das heißt, jeder wird seine Spielzeit bekommen, jeder wird auch mal eine Pause bekommen dann schauen wir einfach, wie sich das dann in Zukunft entwickelt.
Johannes Wolf von der Bild.
Jetzt habe ich Pech gehabt, die Mamouche-Fragen sind schon alle weg. dann muss ich mit dem Kollegen machen, der nebendran spielt. Ich glaube, Ugo Ekitike war sehr froh, dass das Spiel am Samstag gewonnen wurde, da natürlich auch wegen der verpatzten Chance. Wie erlebst du ihn aktuell und wie ist es so? Wie sieht es bei ihm aus? Ich meine, er rückt natürlich jetzt auch immer mehr in den Fokus, wenn es natürlich heißt, okay, Mamouche könnte den Verein vielleicht verlassen. Hast du das Gefühl, dass es ihm vielleicht so ein bisschen in Anführungszeichen zu viel ist oder dass auch der Druck auf ihn spürbar größer wird? Wie nimmst du ihn da wahr aktuell?
Da sind wir wieder bei dem Thema, dass am Ende das Ergebnis erstmal entscheidend ist, auch in der Bewertung eines Spielers, nicht nur eines Spiels, sondern auch eines Spielers. Und ich war grundsätzlich schon sehr zufrieden mit ihm. Er hatte viele Möglichkeiten. Er hatte das Tor, das er macht, das leider ein bisschen abseits war. Da hatte er eine super Positionierung in der letzten Linie. War das Timing vielleicht ein Tick zu früh, dass er ein bisschen zu früh losgeht. Der Abschluss war sensationell gut. Dann natürlich versemmelt er die Chance, wo er mehr Ruhe haben muss. Hat dann aber nochmal eine gute Situation, wo er wieder einen guten Laufweg hat. Also er kam schon viel in Situationen rein. Er hat auch ballsicher agiert. Defensiv, was auch die Daten betrifft, muss man sagen, war er auch sehr fleißig unterwegs. Und natürlich wirst du am Ende auch an Toren gemessen. Und aber da muss man das vielleicht auch alles mal so ein bisschen in Relation setzen. Hugo Ekitike, der kam erst im Januar zu uns, hat jetzt von Januar bis Dezember oder inklusive dieses Spiels hat er 29 Pflichtspiele in der Bundesliga gemacht oder 29 Bundesligaspiele und hat eben in diesen 29 Bundesligaspielen 11 Tore geschossen. Omar Mamouche kam für uns im Sommer schon, hat dann eine Saison gehabt und hat in seinen ersten 29 Einsätzen für Eintracht Frankfurt eben 12 Tore gemacht. Okay, das ist eins mehr, ja, aber einfach nur mal so die Relation. Und ich glaube, dass wir dem Jungen einfach auch mal die Zeit geben müssen, diese Entwicklung eben auch so zu gehen, wie es vielleicht eben dann bei Omar, der dann natürlich nochmal einen großen Sprung gemacht hat in seiner Leistung und auch in seinen Abschlüssen. Und da ist Heki auf jeden Fall auf einem richtig guten Weg. Und dass es jetzt unglücklich für ihn war, dass er da kein Tor gemacht hat. Ehrlicherweise hätte er können 3-4 machen und nicht nur diese 100-prozentige. Aber das wird kommen, weil für uns ist erstmal wichtig, dass er diese Situation erstmal überhaupt hat. Und von daher bin ich da schon auch sehr, sehr guter Dinge, dass er weiterhin für uns ein sehr wichtiger Spieler ist und auch viele Tore schießen wird.
Peppi Schmidt.
Zum einen, weil du die englischen Wochen angesprochen hast, wie ärgerlich ist das denn, dass ihr sofort wieder am Freitag gegen Dortmund spielt? Also das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Und die zweite Frage, die blickt nochmal leicht zurück nach dem Spiel St. Pauli. Warum hast du zu diesem Zeitpunkt den Mario Götze rausgenommen? Weil aus meiner Sicht war der richtig gut im Spiel und hat, wie soll ich denn sagen, so ein bisschen den Dirigenten diesmal gespielt. Und ich fand, der hat dann schon gefehlt in den letzten 10 Minuten.
Ob wir jetzt am Freitag, Samstag spielen, am Ende muss halt eine Paarung am Freitag stattfinden und da hat sich DAZN das Spiel eben gesichert und wollte unbedingt unser Spiel zeigen, was auch immer auch ein Privileg ist. Ich glaube, das ist eine tolle Paarung und wir freuen uns auch alle auf dieses Spiel. Mario ist, wie ich auch vor dem Spiel schon gesagt habe, für uns ein Spieler, der uns eine gute Struktur gibt, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball, weil er sehr schlau agiert in seiner Positionierung. Und die Idee war einfach, mit Ansgar und mit Oskar Højlund zwei frische Spieler zu bringen, die nochmal die über ihre Laufstärke kommen, die über eine gute Energie kommen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, Mario und Heki eben auszuwechseln. Das hatte auch bei beiden keinen Leistungsgrund, sondern einfach für uns dann, wir wollten da nochmal mehr Frische. Deswegen, ich glaube, dass die Wechsel auch in Anführungszeichen ja schon auch relativ spät erstmal waren, weil wir auch nicht das Gefühl hatten, dass wir irgendwie jetzt was verändern müssen. Und von daher habt ihr die Erklärung ja jetzt bekommen. Und Mario ist für uns ein sehr wichtiger Spieler.
Sonja Pahl.
Konkret nochmal zum Freiburg-Spiel morgen Abend dann einfach nachgefragt. Freiburg kommt ja auch mit einem Wackelsieg im Rücken jetzt hier nach Frankfurt. Aber was erwartest du dann für eine Mannschaft? Was erwartest du auch für ein Spiel? Wird das so ein richtiges Action, Spannung und los nach vorne geht's?
Ja, das ist eine gute Frage. Manchmal kann man das vielleicht ein bisschen mehr vorhersehen. In dem Fall vielleicht nicht ganz. Wackelsieg, also wenn eine Mannschaft nach 70 Minuten 3-0 führt, klar, sie haben dann noch hinten noch zwei Gegentore bekommen, aber grundsätzlich sollte man einfach auch mal da das Gesamte sehen, und ich glaube, dass es auch für meinen Kollegen mit Sicherheit leichtere Aufgaben gibt, als in Christian Streich zu beerben und dann auch dann so eine gute Hinrunde zu spielen bis dato. Und es ist eine Mannschaft, die über eine gute Geschlossenheit kommt, die auch schon, glaube ich, in ihrem großen Gesamtkonstrukt schon sehr lange auch zusammenspielen, punktuell dann immer wieder ergänzt mit dem einen oder anderen Spieler, und Standards gut, laufstark. Müssen wir schauen, welche Dynamik eben das Spiel dann auch annimmt. Das kann ja auch dann relativ schnell dann durch ein Tor wieder eine komplett andere Dynamik geben. Lassen wir uns mal überraschen.
Hartmut Scherzer.
Hallo, wie beurteilen Sie die rechte Seite mit Collins und Christensen, dass Sie also diese Lösung haben, nicht Collins oder Christensen, sondern Collins und Christensen? Welche Zukunft haben die dieses Mal bei Ihnen?
Ja, das habe ich ja eben schon zum Teil auch beantwortet, dass wir froh sind, dass wir zwei Spieler haben, weil beide können ja auch jeweils die Positionen des anderen spielen. Also jetzt haben wir uns entschieden dafür, dass Namdi eher der Halbverteidiger ist und Rasmus ein bisschen eine Position höher. Wir hatten es davor auch so, dass Namdi die offensivere Position hat und Rasmus tiefer. Wir haben uns in dem Spiel aufgrund der Geschwindigkeit von Namdi dazu entschieden, dass er die tiefere Position hat. Und ich glaube, dass es auch ganz gut aufgegangen ist, sowohl defensiv als auch offensiv mit der Torvorlage von Rasmus. Das ist natürlich für uns ein Faustpfand, dass wir eben jetzt mit Namdi einfach diesen Spieler dazu gewonnen haben, der sich das verdient hat, der eine tolle Entwicklung genommen hat und eben dann auch für eine Art Konkurrenzkampf sorgen kann. Aber es ist ja auch, wie jetzt in den letzten Spielen so oft auch, dass sie beide zusammen auf dem Platz stehen können und mit ihren unterschiedlichen Profilen auch im Spiel mal die Möglichkeit haben, ihre Position zu wechseln.
Peter Hess von der FAZ.
Ich respektiere natürlich, dass keine Fragen mehr zu Marmusch gestellt werden, aber ich habe eine Nachfrage indirekt zu Ihrer Aussage, wir sind im ständigen Austausch. Also man kann sich das so vorstellen, dass das immer noch das Feld von reinem Wohlwollen geprägt ist, dass Sie auf dem Laufenden sind, dass da also jetzt nicht irgendwie, eigentlich will ich weg und so weiter, dass da irgendwie so ein kleiner oder größerer oder ein ganz kleiner Spalt entstanden wäre. Das habe ich richtig verstanden.
Ja, also Spalt auf gar keinen Fall. Ich habe ein Top-Verhältnis zu dem Jungen. Grundsätzlich glaube ich, dass ich zu allen Spielern ein sehr gutes Verhältnis habe und dass ich mit jedem auch im ständigen Austausch bin und mit Omar genauso wie mit den anderen eben auch.
Dann gehen wir zu Dennis Bayer und danach Ingo Dürstewitz von der Frankfurter Rundschau.
Sonja hat mir die Frage ein bisschen vorweggenommen. Ich schließe da ein bisschen an. Freiburg ist gerade Sechster. Ich finde, das geht immer ein bisschen unter. Wie stark schätzt du den Gegner denn ein und fliegen die auch aus deiner Sicht so ein bisschen unter dem Radar?
ja, in der Wahrnehmung vielleicht, weil ich glaube, dass Mainz ja jetzt auch eine tolle Saison spielt. Die sind dann nochmal einen Platz oder zwei vor ihnen. Freiburg kann man nur alle Hüte ziehen, wie sie das einfach in den, nicht nur jetzt in der Saison, sondern auch in den Jahren davor, wie die das gemacht haben, leise, still und heimlich immer eine sehr gute Runde zu spielen. Und auch jetzt wieder relativ geräuschlos der Übergang von der Trainer-Ikone auf einen Trainer-Novizen eben, der jetzt gerade, glaube ich, letztes Jahr die Lizenz absolviert hat und der einen tollen Job macht, muss man sagen. Und das sieht man auch auf dem Platz. Und ich glaube, Freiburg lebt einfach von der mannschaftlichen Geschlossenheit, von der absoluten Ruhe, auch im ganzen Club. Haben dann ihre Unterschiedsspieler vorne, egal ob Gregoritsch, Höhler oder Doan und Grifo auf den Außen, haben Spieler, die hinten dran mit Günther und auch mit Kübler, die immer wieder mit nach vorne anschieben, die oft eine hohe Positionierung haben, die beide auch einen guten Impact aufs Offensivspiel haben. Ein laufstarkes Mittelfeld. Es ist eine sehr homogene Mannschaft, eine sehr interessante Mannschaft, wo jetzt keiner der absolute Superstar ist, sondern wo das Team der Star ist, und das sieht man auch in der Analyse von dem Gegner ganz klar.
Ingo, bitte.
Dino, auch wenn ihr jetzt ein bisschen zittern musste zum Schluss noch, man in 4 Wochen fragt niemand mehr danach, wie ihr gewonnen habt, kann denn so ein Spiel, also so ein Sieg, auch so ein Brustlöser sein, so ein Turnaround wieder?
Ja, mit Sicherheit, weil es ja immer darum geht, ob entweder wächst der Glaube oder entweder wächst so ein bisschen dann der Zweifel. Und ich glaube, die Punkte, die wir eingefahren haben, auch bis Dezember, inklusive dem 1. Dezember, glaube ich, war das Spiel in Heidenheim, wo wir dann auf dem zweiten Platz waren, wo du das Gefühl hast, dass wir bis dato durch die Saison fliegen. Und dann kam eben dann das Pokalspiel mit einem Hallo-Wach-Effekt eben leider. Und dann haben wir so ein bisschen den Rhythmus leider verloren. Was immer dann auch passieren kann. Und jetzt sind wir froh, dass wir da schon auch den Turnaround geschafft haben, weil wir kommen dann aus der Winterpause raus, hast du wieder so ein Spiel gegen Mainz, fast einen ähnlichen Verlauf wie in der Liga. Und deswegen war es halt umso wichtiger, einfach auch für den Kopf, für alle, dass wir da jetzt auch wieder mit was Zählbarem eben auf der Seite gestanden sind und diese 3 Punkte eben mitnehmen konnten. Weil am Ende musst du ja dann, die Niederlage gegen Mainz hat jeder gesehen, dass wir einfach die klar bessere Mannschaft waren. Am Ende musst du trotzdem die Niederlage moderieren, auch nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch intern. Und jetzt gewinnen wir. Musst du trotzdem dann auch wieder erklären, okay, was war vielleicht nicht ganz so gut, aber am Ende müssen wir halt dann sehen, okay, wir haben das Spiel gewonnen, und das ist halt einfach für uns, glaube ich, schon sehr wichtig gewesen, nicht nur tabellarisch, sondern auch für alles, für die Stimmung. Das merkst du direkt dann auch schon wieder in einem Training wie heute, wo du sagst, normalerweise am zweiten Tag nach dem Spiel sind alle so ein bisschen müde, und die Gruppe war heute auch wieder sehr lebhaft, was mir sehr gut gefallen hat, und das wollen wir einfach, dieses positive Gefühl dafür kämpfen. Dafür arbeiten wir jeden Tag, dass wir das eben mitnehmen können nach den Spielen, weil es einfach einen enormen Einfluss auf unsere Lebensqualität hat.
Peter Hess.
Stichwort Lebensqualität. Wir haben es schon häufiger thematisiert, eigentlich nicht nur die Eintracht, sondern auch andere Vereine, dieser in Anführungszeichen unmenschliche Terminplan. Ich habe jetzt geguckt, also mit dem 11., mit dem ersten Spiel, 7 Spiele in 21 Tagen. Ich weiß nicht, ob das schon mal da war, aber so ähnlich, glaube ich, auch im Herbst. Was macht das mit der Lebensqualität? Sind Sie in diesen Zeiten oder auch jetzt die Spieler, oder rückt man da noch enger zusammen? Macht das was mit einem, wenn man so ein Brett vor sich hat, das zu bohren ist? Also wie gesagt, 7 Spiele, 21 Tage, ist ja nichts anderes mehr zu tun, als ans Spiel zu denken.
Ja, es ist natürlich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen komprimierter, nochmal noch enger zusammengestaucht, was den Kalender betrifft. Ansonsten ist es jetzt auch nichts Neues. Das hatten wir jetzt in der Hinrunde auch mit 6 Spielen, dann kam die Pause, dann waren es 7, dann kam die Pause, dann waren es 8. Jetzt sind es wieder 7 Spiele. Am Ende freuen wir uns schon dann auch, dass wir eben diesen Rhythmus gehen dürfen und auch gehen wollen. Was natürlich ein bisschen dann drunter leidet, ist ja auch klar, dass du dann deutlich weniger Trainingszeit hast, dass du weniger Zeit auch als Trainer hast für die Nachbereitung eben der Spiele, weil der nächste Tag schon wieder dann eher Richtung Fokus auf das nächste Spiel liegt, weil es eben dann auch nur diese zwei Tage gibt, die wir Zeit haben, uns dann noch vorzubereiten, auch jetzt dann nach dem Spiel Freiburg wieder. Aber das macht uns allen Spaß und ich glaube, wenn du die Jungs fragst, dann spielen sie auch lieber, als sie trainieren, weil am Ende sind wir Wettkämpfer, wir wollen immer uns mit den anderen messen, mit den Mannschaften messen, denn jetzt ist es eben morgen Freiburg und wir freuen uns auf das Spiel, weil am Ende gibt uns das Spiel ja auch immer die Möglichkeit, vor unseren tollen Fans einfach zu spielen, vor dem Publikum zu spielen und das ist das, was uns natürlich auch immer wieder eine neue Energie auch dann gibt.
Johannes Wolf.
Dino, du hast die Fans angesprochen und da muss ich nochmal ganz kurz auf Omar zurückkommen. Was erwartest oder hoffst du dir denn morgen für einen Empfang für ihn? Und dann die zweite Frage, dein Vater hat den Punktrekord nicht aufgestellt, weil es, glaube ich, noch zwei Punkte waren. Ich glaube, sonst hätte er ihn. Hast du mit ihm jetzt auch nochmal so drüber gesprochen? Ist das dann was, wo er dann sagt, dass ich glaube, er hat die beste Platzierung in der Hinrunde noch für sich, die kannst du ihm jetzt nicht mehr nehmen. Aber gönnt ihr dir das dann oder hofft er dann doch noch, dass es dann vielleicht mal nicht ganz so gut läuft?
Ich glaube schon. Ich habe mit ihm jetzt da noch nicht drüber gesprochen. Wäre natürlich für alle schön. Ich glaube, es ist jetzt kein Battle zwischen mir und meinem Vater, so nicht das Thema. Was er gemacht hat damals, war toll, eine tolle Mannschaft und wir sind jetzt in einer anderen Zeit. Wir haben auch, glaube ich, richtig gute Spieler, eine tolle Mannschaft zusammen. Es macht einfach einen großen Spaß und bezüglich der Frage zu Omar muss ich mal einen Chef fragen, ob er das jetzt zulässt, weil es ist schon deine zweite, glaube ich.
Ja, kann er machen. Ich glaube, ich kenne die Antwort auch, ja.
Also ich glaube, dass unsere Fans grundsätzlich ein tolles Gespür haben für die Mannschaft, für Situationen eben, egal ob das im Spiel ist, wie der Spielstand ist, dass sie immer da sind für uns und wir versuchen eben in allererster Linie etwas zurückzugeben mit einer guten Ausstrahlung, mit einer guten Intensität, mit einem guten Auftritt. Ob das dann immer in ein Ergebnis mündet, das können wir nie versprechen, aber was wir garantieren wollen, ist eben einfach eine gute Intensität auf den Platz zu bringen. Das haben wir bis jetzt geschafft. Ich glaube, Omar ist auch jemand, der dafür steht. Ich glaube, die Leute, die morgen ins Stadion kommen, sie freuen sich alle, ihn spielen zu sehen und unterstützen ihn auch da mit Sicherheit maximal.
Christopher, war bei dir noch eine Frage offen? Oder? Nee? Dann gehen wir zu Peter Hess.
Wollte ich vielleicht nur ganz kurz aufklären. Also Ihren Vater können Sie nicht mehr überflügeln. Wenn man die Zwei-Punkte-Regel, die ja damals galt, auf die drei Punkte umrechnet. Die hatten 10 Siege und 4 Unentschieden nach der Vorrunde. Also 34 Punkte. Ist nicht mehr möglich. Ich hoffe, Sie können jetzt ruhig schlafen noch.
Ruhig schlafen kann ich, werde aber jetzt auch in kein mentales Loch fallen, deswegen.
Gut, dann danke an euch, danke an dich, Dino. Viel Erfolg dir und den Jungs morgen Abend 20:30 im Deutsche Bank Park bei unserem ersten Heimspiel im Jahr 2025, Gegner der SC Freiburg. Darauf freuen wir uns. Euch noch einen schönen Tag. Danke sehr.